Hallo miteinander, willkommen bei 808 und Ristretto. Es freut mich sehr, heute einen Gast bei uns willkommen zu heißen. Er ist DJ, er ist Producer, er ist Veranstalter von diversen Hip-Hop-Party-Reihen. Herzlich willkommen, Pristine Primo.
Ciao, ciao miteinander, ciao Faden, ciao Marc. Danke vielmals für die Einladung.
Schön, bist du da.
Dankeschön.
Sehr schön, bist du da.
Gern.
Du hast gerade einen grossen Schritt gemacht für deine Karriere, wenn man so sagen kann. Du hast eine Namensänderung gehabt, das ist sehr aktuell und frisch. Wenn du vielleicht gerade ein, zwei Sätze zu dem willst, so ein bisschen sagen, was das auf sich gehabt hat. Viele Leute werden dich wahrscheinlich auf das angesprochen haben.
Ja, es ist, wie soll ich sagen, Black Game nicht mehr so können. In der Black Game nicht mehr richtig stoßen. Es ist so vor 13, 14 Jahren passiert, als ich den Namen entschieden habe, also als ich mich für den Namen entschieden habe. Es hat auch schon andere Producer oder DJs, die den Namen haben, einfach nicht mit EM, sondern mit M. Und ich habe einfach gefunden, ja, es muss einen Wechsel geben, es muss neuer Wind geben, es muss etwas passieren. Und dann habe ich mich für Pristine Primo entschieden.
Was ist die Bedeutung genau vom Namen? Ich glaube, das ist auch noch recht interessant für zuhören.
Ja, voll. Also Pristine kommt aus dem Englischen, was makellos heisst. Ich habe ein anderes Wort für real gesucht. Real gibt es ja schon viel. Weil es ist ja so, ich bin nie fake gewesen, ich bin immer real gewesen, ich bin immer mir treu geblieben, was die Musik angeht. Ja, darum Pristine, makellos und Primo auf Italienisch, der Erste. Und das will ich nicht so überheblich überbringen, aber was so Styles angeht, ich habe Kollegen gefragt, wie findet er, würde mich als DJ beschreiben. Und sie haben immer gesagt, so, ja, du bist immer so der Erste gewesen, was das neue Zeug gebracht hat. Und dann habe ich mich für Primo entschieden. Ja. Das ist so der Name.
Sehr geil, weil es wäre auch ein Punkt gewesen, der mich Wunder genommen hat, so, wie du auf einen Namen gekommen bist oder was er bedeutet. Aber sehr cool, ja. Wenn ich rasch reinkommen darf, so.
Ja,
ich glaube, wir haben uns, also ja, eben, du bist ja sowieso, dich kennt man einfach da im Glarnerland, Partys. Ohne dich hätte so viele Partys wahrscheinlich nicht können stattfinden, so viele Abschlussabende, wo nicht durchgeführt worden wären, weil es keinen DJ gehabt hätte oder kein guter Sound gelaufen wäre. So. Von dem her, man kennt dich und ich glaube, ich habe dich das erste Mal so getroffen oder gesehen. Ich war, glaube, immer auf der Post in Glarus gewesen, in der Lehrzeit. Ich, im ersten Lehrjahr, du wahrscheinlich gerade so im dritten. Hast du ja auch KV gemacht auf einem Treuhandbüro,
genau,
oder?
Genau, Treuhand
habe ich gemacht. Da hat es ja immer die Postfächer gegeben, bei der Post Glarus, halb 8 Uhr geht auf, gehst rein. Und ja, ich glaube, dort
habe
ich das erste Mal gesehen, oder wenn man sich so kennt, und dann halt durch all die Partys und so. Und eben, dort dann noch unter Black Game, jetzt Pristine Primo. Und du hast geschrieben, gehabt, mehr als 12 Jahre habe ich dürfen als Black Game auflegen und produzieren. Viel Gutes, aber auch schlechte DJ oder Rapper dürfen kennenlernen. Viele neue Freundschaften dürfen schliessen. Viele Ups und Downs, aber trotzdem schöne Erinnerungen dürfen erfahren. Ich bedanke mich bei jedem, der mich positiv sowie auch negativ auf dem Weg begleitet hat. Für mich ist es aber Zeit für ein neues Kapitel. Hashtag Rest in History. Jetzt hast du es gerade hier angesprochen, 12 Jahre. Das ist eine extrem lange Zeit. Und du hast ja auch mittlerweile Familie und auch zwei junge Kinder, aber doch immer noch extrem der Hunger und Motivation auf das Musikbusiness, auf das Producen, auf das Auflegen. Kannst du uns sagen, wie ist es zu dem gekommen? Wie ist das, dass du wirklich konstant 12 Jahre nicht wegzukriegen gewesen bist von dem Ganzen?
Du sagst es, es ist der Hunger. Also ich will es wirklich schaffen. Es ist, seit ich klein war, eben Einfluss, Michael Jackson, der Star, es war immer so in mir drin, ich will das unbedingt erreichen. Ja, soll ich sagen, man braucht auch Hilfe, also meine Frau, also die unterstützt mich voll. Sonst würde das nicht funktionieren. Aber ich kann das nicht mal richtig erklären. Ich mache es einfach. Die Leidenschaft zur Musik, zu Hip-Hop ist da. Ist nie weggegangen. Und ja, ich glaube, ich kann das nicht gross erklären. Es ist einfach da. Es treibt mich einfach. Ich mache weiter. Ich versuche es, bis ich es auch schaffe. Ja.
Ja, ich meine, man muss ja schon sagen, so, du bist ganz normal angestellt, schaffst 100%. Hast eine Familie nebenbei, zwei Kinder an dieser Stelle. Genau.
Ja.
Und trotzdem sagen, hey, ich bin bereit, immer noch zu produzieren, DJ machen, Wochenende für Wochenende. Ich meine, das alles unter den Hut zu bringen, ist schon etwas, das nicht jeder herbringt. Mhm. Mhm. Und eben, wie gesagt, 12 Jahre, das ist, ich denke, eben, wenn auch Rückschläge in dieser ganzen Zeit passieren und du halt nie aufgehört hast, dann braucht es schon Biss. So. Da braucht schon
Biss. Eben, ich sage, der Hunger ist wahrscheinlich eben das nie weggegangen. Ich habe immer wieder neue Sachen probiert. Also ich versuche es einfach, bis es klappt. So. Und wenn es nicht klappt, dann ja.
Ja, es ist halt auch, glaube ich, die Leidenschaft zu dem Ganzen. Ja. Ich meine, wir kennen uns auch schon mega, mega lang. Mhm. Wir pflegen ja auch gute, langjährige Freundschaft. Und ich kann mich erinnern, noch damals, wo wir so ein Studio hatten, im kleinen Bunker.
Sag nicht.
wo ich selber noch Rap versucht zum Teil gestartet habe. Und wir einfach zum Teil uns getroffen haben und aber auch einfach nur stundenlang einfach über Rap, Hip-Hop geredet haben. Und wir haben sehr den gleichen Geschmack oder das Interesse in den gleichen Feldern. So. Ich meine, ich kann mich erinnern, wo zum Beispiel ein Artist, der heutzutage gar nicht mehr wegzudenken ist, wie Travis Scott, wo vielleicht so damals vielleicht so 80'000, 100'000 Instagram-Follower hatte.
Den habe ich relativ auch
früh entdeckt. Du hast ihn mega früh entdeckt, mir auch vorgestellt, wo halt wirklich kein Mensch der auf dem Schirm hat.
Ja.
Das war so zu der Zeit, gewesen, wo er angefangen hat, bei Good Music für Kanye, mit Kanye zu arbeiten. Und du hast halt schon das Handling für Artists, wo du siehst, okay, die werden fire. Und das hat sich oft bewahrheitet, sei es jetzt ein Travis Scott, Tory Lanez ist auch so etwas, wo du sehr, sehr früh auf dem Schirm gehabt hast und auch gespielt hast in, in deinen Auftritten, wo eigentlich noch mega, mega underrated war.
Ja, die Zeit war schwierig, so im Club vor allem. Also es ist so immer noch so, wie soll ich sagen, das ganze 130 BPM, Stevie Aoki, David Guetta Zeug gelaufen. Und ich habe versucht, eben etwas Neues zu bringen. Und das war eben Trap in dieser Zeit, eben das Travis Scott Future Zeug.
Ist ja ein riesiger Wandel im musikalisch, also gerade alles musikalische aus Amerika, ist ein riesiger Wandel gewesen, wo eben gerade Future, Travis Scott, Young Thug, wo wirklich die Leute ganz, ganz neu, schon nicht, aber halt Mainstream neu gewesen sind.
Mhm. Ja, voll. Ja, und es ist eben auch am Anfang nicht nur Future und Travis, sondern es ist auch so, wo nur so kleine Teile von Vocals drin sind und halt mehr beatlastig. Aber ich habe das voll gefühlt, das neue Trap, wie soll ich sagen, 70, 75 BPM-Zeug. Und die Leute haben es am Anfang nicht gecheckt, so, ja, was Latte laufen, Beats und so, weißt du, was ist los? Aber ich glaube, dann im 14, so 2 Jahre später, haben alle nur noch Trap gewünscht. Und das ist dann auch, wo, ja, vielleicht haben wir noch dazu eine No Mercy gekommen ist. Und ja, das ist dann, so ist es dann weitergegangen. Ja, voll.
Also ja, also das ist schon krass. Du hast sehr viele Artists früh auf dem Schirm gehabt. Eben, wir haben uns auch sehr gross austauscht diesbezüglich. Mhm, ich habe viele Kollegen, die auch Rap hören, Hip-Hop hören. Aber es ist noch schwierig, halt dann Leute zu finden, mit denen man sich so wirklich austauschen kann, auch über den ganz neuen Stuff, über die neuen Sachen, die rauskommen. Und du bist halt, was da so geht, immer extrem die erste Ansprechperson gewesen. Hey, look, hast du das abgecheckt? Hey, look, zieh dir das rein. Und du hast schon ein paar, ich sage mal, Rohdiamanten ausgraben, sage ich jetzt mal.
Ja, dort hatte ich mehr Zeit. Jetzt sind die Kinder schwieriger. Aber dort habe ich wirklich eben dick, wirklich gesucht. YouTube unterwegs gewesen.
Seiten auch ganz viel so Soundcloud-Geschichten.
Soundcloud, genau. Soundcloud, da bin ich sehr früh dabei gewesen. Dort wirklich weißt, dort ist der Algorithmus jetzt, sagen wir, noch nicht so weit gewesen wie jetzt TikTok oder Instagram, aber es hat so schon Sachen vorgeschlagen. Und durch das halt, weißt du, so, oder Künstler abchecken, die Sachen geliked haben. Und so bin ich halt in das ganze Zeug gekommen, oder? Also ich bin wirklich sehr aktiv gewesen, viel am Handy, viel am Laptop. Ja, aber das hat sich dann, wie soll ich sagen, wie ausgezahlt, oder? Ich habe immer den neuesten Sound gehabt, was das angeht, immer voraus gewesen. Ja, und das ist halt eben auch primo. Das ist so bei mir.
Macht Sinn.
Ja, voll. Und ja. Ja, und, aber heute ist es schwieriger. Heute ist es viel schwieriger. Wenn man, ja, auf Spotify hat es jeden Tag, wie soll ich sagen, ich weiß auch nicht, wie viele Lieder. Es ist viel breiter geworden. Und ich muss ehrlich sagen, ich komme nicht mehr so nach wie früher. Es ist, ja, schon so.
Aber was sind da jetzt zum Beispiel deine ersten musikalischen Einflüsse gewesen? Oder was hat dich überhaupt zur Musik gebracht? So?
Also, wie soll ich sagen, der erste musikalische Einfluss ist wirklich, also wenn ich an Musik zurückdenke, das erste Mal, als ich Musik gehört habe, war schon Michael Jackson. Mein Vater war ein riesiger Michael Jackson-Fan. Ich habe sogar Albträume mit 5, 6 vom Thriller-Video gehabt. Also dort, ich war voll dabei gewesen. Darum habe ich dann auch angefangen, später Breaker und Hip-Hop tanzen. Okay. Ja, und dann ist es dann weitergegangen mit 50. 50 ist, G-Unit ist meine, wie soll ich sagen, meine Jugend, meine Kinder gewesen. Ja, und durch das halt eben auch viel Producing von Scott Storch zum Beispiel. Der ist so der Hit-Producer oder Timbaland natürlich, immer noch. Ja, das sind so meine ersten musikalischen Dings gewesen, so.
Okay, also das wäre auch gerade noch eine Frage, die ich so hatte, jetzt so, nebst dem DJ, ob noch ein anderes von diesen vier Elementen gemacht hast, dem von Breaken. Ja. Hast du dich mal selber als Rapper gewagt?
Ja, ich habe auch Lieder gemacht. Also es war so, gewesen, bevor ich angefangen habe zu produzieren, habe ich zwei Kollegen kennengelernt, der Ari und der Mark. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die haben schon angefangen zu rappen, aber sie haben noch eben so wirklich auf Kassetten aufgenommen, ohne Beats, ohne nichts. Und ich bin dort noch auf Eisfeld dort, unterwegs, so haben wir uns dann auch kennengelernt. Und dann habe ich das Programm gekauft, ja, Hip-Hop Music Maker, ich weiß nicht, ob ich das etwas sagt, der Beat Producer. Und dort hat es nur Loops gehabt, nur Samples, einfach die übereinander tun. Und dann haben wir auf diesem Programm dann angefangen aufzunehmen und ich dann selber auch. Ja, mit ihnen zusammen, aber ich dann schnell gemerkt, das ist nicht für mich. Und so bin ich dann auch ins Produzieren gekommen. So durch die zwei. Und dann haben wir auch voll keine Ahnung gehabt, weißt, mit Stoppen, mit wie soll ich sagen, Takes stoppen, sondern einfach das Mic so weitergehen, du bist dran. Weißt, so. Also wirklich keine Ahnung gehabt, das ist so 11, 12 gewesen. Und das ist so. So bin ich ins Game gekommen.
Weil ich finde es jetzt noch interessant, vielleicht auch für die Zuhörer, wenn man jetzt an dich denkt oder auch gerade an die No Mercy Party Reihe, die sehr erfolgreich jetzt hier im Kanton Glarus war. Also ich würde mal sagen, so die Hip-Hop-Party, die da stattgefunden hat. Und auch wieder, das kommen wir nachher noch. Mhm. Und wenn man jetzt dich mit dem in Verbindung zieht, würde man dich jetzt eher nicht in eine Schublade packen, als jemand, der nur der neue Stuff, eben das ganze Trappige, Auftreten feiert. Aber du hast schon deine Wurzeln.
Ja.
Also du bist schon ein Hip-Hop-Head. Weiss es weißt du?
Ja.
Eigentlich seit Anfang an, oder?
Ja.
Und was sind jetzt, mich jetzt nicht zu wundern, also ich zähle mich ja auch dazu, du hast so den Sprung geschafft von, hey, schau mal, alles Alte, lieben gelernt, schätzen vor allem, schätzen gelernt und hast aber den Sprung zu diesen modernen Sachen gemacht. Du hast nie eine Barriere drin gesehen zwischen der alten Liebe zu Hip-Hop und das alles, was sich jetzt daraus wurde, ist, wie sich es entwickelt hat. So gross wie jetzt Hip-Hop ist, ist es noch nie gewesen. Nein, wer hätte das gedacht vor Jahren, dass wir normale Radiosender aufmachen und es läuft einfach komplett Hip-Hop so. Was sind jetzt so, wenn, ist schwierig natürlich aus dem Stegreif zu sagen, aber könntest du vielleicht ein, zwei Alben, ein, zwei Artists nennen, vielleicht aus der alten Garde, die dich sehr krass geprägt haben, die dich sehr krass abgeholt haben und inspiriert haben?
Producer oder Rapper? Rapper jetzt.
So, du kannst einfach mal so einfach ein paar Namen von Alben oder Artists, einfach wirklich, wo dein Herz berührt haben und dir auch die Flamme zum Brennen, also was das gross gemacht hat, die Liebe zu dem Ganzen.
Ich sage jetzt mal meine Top 5, aber nicht die Reihenfolge stimmt nicht so. Also 50, Eminem, Kanye, Tupac natürlich. Tupac und es gibt so viel, ich kann mich nicht entscheiden. Es ist, also, es, ja.
Es ist ja immer Tagesform abhängig.
Ja, aber ich sage so, meine Jugendzeit ist schon 50 so, und Kanye ist schon meine Zeit in der Jugend. So.
Ja. So, ich meine, 50 Cent ist ja, ich würde mal sagen, wenn wir jetzt die Zeit 15 Jahre zurückdreht, ist 50 Cent eigentlich mega New School gewesen. So.
Ja, ja,
also
ja,
auch,
ja,
wie er polarisiert hat zu dieser Zeit. Das ist so, den Hip-Hop-Hats von früher ist so, 50 Cent ist scheiße, so, weil er ist so halt neu und es geht nur so in die Richtung Geld, Frauen in den Videoclips.
Genau, ich kann mich erinnern, wir waren auf dem Roten Platz, gewesen, auch im Basketball spielen. Und sind so die Old-School-Hats gekommen, so, was los ist denn für Scheiß und so, weißt
du? Also heutzutage kann man sagen, 50 Cent ist Old-School. Früher war er halt ein New-School-Artist. Aber jetzt, wenn ich mich so ein bisschen zurückdrehe, eben so Tupac, das Ganze. Sicher, bist du eher so ein bisschen in der Tupac-Fraktion oder bist du auch so Liebe zu B.I.G. New York?
Ja, Biggie New York sowieso. Also, ich weiß nicht, also Dipset ist auch meine absolute...
krank.
Also, ich sage, was Beats angeht, hat mich Dipset am meisten so inspiriert. Sie haben so die ganzen epischen Samples gehabt, weißt du, so die speziellen versetzten Drums. Das hat mich eigentlich, also, wenn ich so zurückerinnere, als ich angefangen habe, Beats zu machen, ist so Dipset eigentlich schon der grösste Einfluss an Beats. So. Also das habe ich jetzt voll vergessen, gut, dass du erwähnt hast, so New York, also New York Dipset ist für mich so...
Also gut, ich glaube allgemein so das ganze Dipset-Zeug, das früher war, also ich nenne jetzt einfach mal so Fabulous, ich nenne mal so Maze, allgemein ganze Bad Boys Records, ist sehr wegweisend gewesen eigentlich auch, was heute eigentlich so ein bisschen der Grundvibe und Grundstimmung ist, oder? So wie, ich würde mal sagen, zum Beispiel Lil Wayne, ganz wichtiger Artist gewesen. Wenn du denkst, so, er hat sehr vorgelebt, was heute eigentlich gang und gäbe ist. So.
Er hat mich auch sehr inspiriert.
Übelst King.
Gut, sagst du es. Eben, weißt du, bei so Sachen einfach so aus dem Dings, vergisst du schon viel.
Ganz klar.
Aber es ist...
Aber so Kanye West, bist du grosser Fan, das weiss ich.
Ja, auch Fashion-Zeug natürlich, Kanye allgemein so, eben vielleicht viele Leute sagen crazy, aber ich verstehe viele Sachen, die er sagt, auch viel ab und zu nicht so, aber er ist für mich so.
Ja, also ich glaube, so krasser Artist, er ist ein Producer und dann einfach auch Rapper gewesen.
Genau.
Und das so zu verbinden, ist schon, glaube ich, sehr inspirierend für jemanden, der du auch in allen Welten, was das angeht, stattgefunden hast oder stattfindest.
Ja, es ist gar noch lustig, wenn du es erwähnst. Ich habe nach der Doku von Dings Kanye, habe ich angefangen, auch einen Text selber zu schreiben. Also es hat mich so voll gepackt. Ich habe auch einen Text geschrieben und aufgenommen, aber einfach so für mich. Es ist so, weißt du, Flow und so, als Producer bringst du sehr gut hin. Aber Text schreiben ist nicht weiss. Mr. Ghostwriter. Aber ich finde das, nicht so real, aber ja.
Nein, schau, ich habe jetzt nur auf das angespielt, weil ich finde es halt krass wichtig, die Persönlichkeiten, die halt eben auf beiden Welten gewesen sind oder also das gefühlt haben, oder? Weil so, wenn ich sehe, viele DJs heutzutage, die halt nur auf der neuen Wave sind, ist noch schwierig, einfach die Knowledge halt zu haben, so, ey, okay, ich spiele das und das und es erinnert mich an das und das von früher, oder? Und weil du halt in allen Welten stattgefunden hast, ist halt sehr sympathisch, oder?
Also was mir halt am Anfang ziemlich gefällt hat, weil ich habe ja 2010, 2011 angefangen, dort ist natürlich schon noch immer so die Maze, die und so Zeug gelaufen, aber auch viel altes Zeug, so Wu-Tang und so Zeug, weißt
du? Das ist jetzt zum Beispiel etwas, was mich sehr krass geprägt hat.
Ja, ich habe es auch gehört, aber nur so, wie soll ich sagen, so die Classics. Weit hinten drin gewesen. Und dann erst dann habe ich mich so erst mit dem angefangen.
Ja, gut, klar, die Alben sind auch 93, 94.
Genau, ich bin dann auf die Welt
gekommen. Ja, voll. Für uns ist es ein Lernen gewesen.
Genau. Und durch das habe ich dann richtig viel Knowledge bekommen. Und man merkt heute auch, dass das ganze alte Zeug halt wieder kommt. Sie samplet hure viel, viel altes Zeug ins Neue und ja, bringt auch geile Vibes. So, eben die einen, also ich sehe viele Junge so, oh, voll geiler Beat. Oder, aber sie haben null Ahnung, dass es wahrscheinlich von Biggie oder von Didi oder was auch immer gesampelt worden ist, weißt du. Und ja, es ist schon spannend, wie sich so die Musik entwickelt. Und du darfst halt nicht zurückbleiben, du musst wirklich mit der Zeit gehen. Und ich finde es noch spannend, wie die Rapper halt in verschiedene Richtungen gehen. Also sie bleiben nicht nur auf Trap. Also ich sehe auch viele Künstler, die jetzt sich auf Afro-Beats wagen, die auf den Afro-Swing wagen. Am Piano ist auch so ein Zeug. Also es geht immer weiter. Du musst the wave bleiben. Also. Ja.
Aber eben noch schnell zum auf das DJ-Zeug zu kommen. Ja. Aber nachher haben wir vielleicht dann wirklich mal voll auf das Producer-Zeug zu kommen. Ja. Du hast gesagt, du hast auch viele schlechte DJs kennenlernen. Mhm. Wahrscheinlich mit unter anderem der Grund, dass heutzutage jeder meint, er käme DJ sein. Da zähle ich mich auch dazu. Weil ich lege da auch so zum Teil beim Holenstein so eine Rockparty auf.
Ja,
ich habe
ja schon gesehen. Ja.
Und,
aber mit dem habe ich nicht das gemeint.
Ja, ja, aber weißt du, eben Schuchle nervt dich sicher auch brutal, dass eben so das eben früher hat es immer gesagt, der DJ lässt eigentlich so der neueste Shit laufen, so, das, was geil ist. Ja. Sagt der DJ.
Ja.
Und ab und zu erkennt man dem dann wie auch so den Respekt auch gar nicht an. Also an den Partys. Oder eben, wenn so Leute kommen und dir irgendwelche Wünsche vorschlagen, wie so ein Danza Conduro oder was weiß ich für einen Scheiß.
Das Lied habe ich nie gespielt.
Wie fuckt dich das ab? Wie fest?
Also, ich habe Phasen, es ist. Ich finde es cool, wenn die Leute Musik machen, eben wie zum Beispiel dich. Und wenn du es einfach machst und fühlst, dann fühle ich es mit. So. Voll geil. Aber wenn du dort oben stehst und das Gefühl hast, du bist der King, so, oder alle lieben es, aber keinen richtigen Übergang hinbringst, keine Skills hast, wie soll ich sagen, wenn der Laptop abstürzt, du nicht wüsstest, was machen, so, weil, also BPM ab, weißt du, einfach so Sachen, dann stresst mich schon, weil ich habe wirklich versucht, eben real mit Platten zu lernen, weil in meiner Zeit hat es das Serato-Zeug, ich weiß nicht, ob ich das sage, aber Serato zum Beispiel ist ein Programm, das man auflegt, noch nicht gegeben und ich habe wirklich versucht, damit Platten lernen aufzulegen, Snare auf Snare, BPM anpassen und darum, und eben, wo ich auch angefangen habe, ist das noch sehr wichtig, ich weiß nicht, Frido, Tense,
sind so
die ersten Hip-Hop-DJs, also erst, das sind die Hip-Hop-DJs, die ich...
Die Hip-Hop-DJs,
genau.
Grüße an Tense und Frido.
Ja, Shoutout. Ja, und ich habe mich denen so beweisen und es hat, ja.
Aber hast du auch viel von ihnen lernen?
Ja,
also kann man vorstellen, das sind sehr offene Typen.
Ja.
Aber wie du sagst, du hast 2 Jahre lang, bis du mal aufgelegt hast, hast du geübt, so in deinem Zimmer?
Ja, ein Jahr, eineinhalb habe ich wirklich geübt, weil ich mich so nicht blamieren wollte. Weil dort ist so, eben, das Real DJing war halt noch aktuell. Übergang, Scratchen, also heutzutage können viele DJs nicht mehr scratchen. Und ich bin heutzutage noch am Üben, ich habe viele Sachen auch noch nicht. Und ja.
Und wie findest du jetzt gerade in Bezug auf die ganze DJ-Szene, wie hat sich das verändert? Wenn du sagst, früher mit Platten, hast du mal so Scratchen und heutzutage... Ja, easy. Machst du Tidal-Account, lass ihn einen DJ aber für... Also Mac ich, und dann eben.
Ja, ich finde es nicht schlimm, ich lege jetzt auch mit Tidal auf. Mhm. Also ich habe schon meine Seiten, wo ich mein Zeug runterlade, aber habe auch Tidal selber streamen, für mich selber auf Tidal. Ich finde das cool, eben auch Technologie, die ist vorgeschritten, aber du kannst, wie soll ich sagen, ich bin nicht so der Typ, der eigentlich gerne auf die Wünsche der Gäste eingeht. Ich versuche immer die Crowd zu lesen und von dem her zu spielen.
Ja.
Und dann ist es auch weniger vorgekommen, dass Leute gewünscht sind. Aber es sind auch Leute gekommen, die Geistzeug gewünscht haben. Und dann bin ich so, oh Scheiße, ich habe es nicht runtergeladen oder auf einem anderen Laptop, was auch immer. Und dann bin ich froh, habe ich Tidal. Weißt du, kann ich so streamen.
Und was macht denn für dich einen guten DJ aus? Und ab wann kannst du sagen, der hat es im Griff? So, das ist das Vorbild für mich.
Also ich sage mal sicher, also die Leute müssen Spass haben. Also früher war schon Skill wichtig, die Technik und so, aber heutzutage ist halt schon Spass haben. Crowd lesen, aber für mich ist schon noch so, Übergang müssen schon noch sitzen. Also ich glaube, der Übergang muss Sinn machen. Also das finde ich schon noch wichtig. Ja.
Okay.
Also ich schaue, ich übe auch viel mehr, so Wortspiele auch machen. ich schaue halt wirklich auf so Sachen, zum Beispiel Samples, spielen, bevor der Beat kommt, auf so Sachen schaue ich.
Du hast eben auch geschrieben, dass viele, wie auch, also viele schöne, aber auch schlechte Momente dürfen erleben. Was sind denn so die schönsten im DJing, so was dürfen mitnehmen auf deinem Weg? Oder vielleicht auch gerade einer, der einfällt, der uns nicht so cool war?
Nicht cool war, was soll ich sagen, wenn einfach die Leute halt schon mit einer scheiß Stimmung in den Club kommen und angefangen haben, in der Crowd schlägeln. Also es hat schon Partys gehabt, wo ich am Auflegen war und es war wirklich Massenschlägerei im Club. Also es war wirklich schlimm gewesen. Und du bist so dort oben gewesen, wow, was soll ich machen? Soll ich jetzt abstellen oder weiterlaufen lassen? In dieser Situation weißt du nicht, wie reagieren. Also es war so ein scheiß Moment gewesen. Ich habe gesehen, wie einer eine Flasche über dem Grind bekommen hat. Weißt, das sind so scheiß Momente, die du nicht erleben willst, vor allem in so einem Ort. Weißt. Gut, im Moment natürlich, eben so, wenn ich so zurückdenke, No Mercy-Zeit, also die Leute sind abgegangen, sie sind auf den Sound, vor allem No Mercy habe ich wirklich auch so meinen Sound gespielt, den ich selber auch gefühlt habe und eben auch die Leute halt wollen beibringen und die Leute sind abgegangen und das sind geile Zeiten, geile Momente gewesen, so. Ja.
Ich habe noch ganz, ganz, ganz kurz geschwind zu der Thematik. Du hast gesagt, du hast 1 bis 1,5 Jahre die Heime geübt. Du hast dich nicht blamieren wollen. Da habe ich jetzt gerade innerlich ein bisschen schmunzeln für alle Leute, die vielleicht nicht so krass aus der Hip-Hop-Bubble sind. Also die 4 Elemente von Hip-Hop, also sei es Rap, Breakdance, Graffiti oder DJing, die haben halt ursprünglich so die Voraussetzung oder so die Anforderung gehabt, ja, ey, du steppst ans Mic oder ey, du gehst jetzt auf die Tanzfläche oder eben gehst an die Platte.
Ja.
Und wenn du dann halt nicht ablieferst, so, dann bist du weg so und dann kannst du dich verpissen. Kannst, so, weißt?
Ja, schon.
Das ist halt so ein Grund, eigentlich so eine Grundeinstellung, die aus dem Hip-Hop kommt.
Genau,
so, ey,
genau.
Scheiße, verpiss dich so und du hast die Fläche jetzt nicht mehr. Du kannst nicht mehr die Wand haben.
Du hast eine Chance.
So. Du hast eine Chance. Oder? Heutzutage ist es nicht mehr so.
Ja.
Aber auch nochmal vielleicht um die Verbindung eben, dass du halt doch auch aus der alten Garde bist. So, das ist so ein Grundgedanke, oder? Für alle Leute, vielleicht, wo das nicht so krass eben in dem Hip-Hop geschehen sind. Aber No Mercy, grosse Partyreihe, ist auch mega krass, was für ein Movement du eigentlich mit dem aufgezogen hast. Du hast auch mega Crew irgendwie hinter dir
gehabt. Ja, das ist geil.
Die dich supportet haben vom ersten Tag bis ganz, ganz am Schluss.
Ja.
Und,
wirklich Shoutout No Mercy Crew so.
Shoutout. Und das lebt jetzt wieder auf. Du tust das wieder auffahren. No Mercy wird wieder an den Start gehen.
Ja, voll.
Du hast gerade heute wieder Sachen gepostet, um es anwerben.
Ja.
Wann können wir wieder mit No Mercy datumtechnisch rechnen?
Nur kurz, bevor ich das Datum sage. Ich würde auch Shoutout an Löbi sagen. Also ich habe es nicht alleine gemacht. Die Idee ist von uns zwei gekommen. Und wir haben es dann zusammen aufgelöst. Nach einem Jahr ist er dann weg und hat es mir überlassen und dann habe ich es lange durchgezogen. Und jetzt ist er wieder auf mich zugekommen und gesagt, ey, wir müssen es wieder so beleben. Genau.
Darf ich fragen, wie ist das zustande gekommen? Also, oder von wem ist das gekommen, so das Feuer, so, das braucht es wieder?
Also ich muss sagen, der Löbi war immer so mein Mentor gewesen. Er ist nie so der Typ gewesen, der gesagt hat, du hast geil aufgelegt, er ist immer so negativ. Aber du das habe ich gelernt. Also ich habe immer gesagt, du hast scheiße aufgelegt, heute bist du so gewesen, heute hast du das können besser machen.
Hat er dir gar gesagt, du hast scheiße gewesen?
Ja, voll. Okay, also und das, aber das habe ich geschätzt.
Ja, extrem. Das hast du sonst normalerweise Kollegen sagen, du hast geil gewesen.
Ja, eben, genau, du das
lernst. Das brauchst du ja genau. So einer, der sagt, so, das ist gut gewesen, das ist nicht gut gewesen.
Genau.
So.
Und ich habe viel aufgelegt in dieser Zeit und er ist auf mich zugekommen und hat gesagt, eben mit. Oh nein, der Grund war auch, 2013, 2014 war die EDM-Szene krass gewesen.
Ja.
Also das ganze. Stevie Aoki, Martin Gerrits-Zeug war extrem aktiv.
David Guetta und all das.
Genau. Und er ist zu mir gekommen, also, ja, ich kann das nicht mehr richtig sagen, wie es war. Aber wir haben einfach gedacht, ey, Hip-Hop muss so wieder kommen. Es läuft nur so in diesem Zeug. Und das war der Grund für No Mercy. Und und dann habe ich die Crew zusammengestellt. Das sind so halt eben Kolleginnen gewesen, die ich sonst schon hatte. Und durch diese Kolleginnen, andere Kolleginnen, und so hat sich dann die Crew ergeben. Ja, Mann, und das ist 2014 bis 2020 wirklich durchgezogen. Jetzt Corona-Pause. Und jetzt, am 26. November,
okay,
gibt es wieder No Mercy.
Nice, nice.
Voll, Mann.
Und immer noch die gleichen altbekannten.
Altbekannte, ja, es gibt so Cruise. Ein paar, zwei, drei, die nicht mehr dabei sind, natürlich Mütter. Also wir sind alle älter geworden. Ja, aber sonst eigentlich immer die gleichen. Wir sind ehrlich gesagt auch ein paar am Anwerben, aber es muss schon zur Crew passen. So.
Okay. Ja. Hast du Bock drauf?
Ja, voll. Voll. Also der Mercy ist immer so, soll ich sagen. Immer so das Zeug, das mich, soll ich sagen, am meisten motiviert hat zum Auflegen. Ja.
Bevor wir jetzt ein bisschen über Producen, Beat produzieren und Leute aufnehmen gehen, noch eine Frage. So. Wie hast du so den Generationenwechsel mitbekommen, wo jüngere Leute halt viel das Alte nicht mehr wollen, aber doch älteres Publikum auf dem Feld hast, wo sagen, oh nein, aber mit dem ganz Neuen komme ich nicht klar. Also um eigentlich so die Frage konkret zu stellen, wie ist es so zwischen DMX und Travis Scott, Tory Lanez zu spielen in einer Show? So, weißt du, was ich meine? Also die Mitte finden, dass du so alle glücklich machst, aber trotzdem die Leute verärgerst. Weißt du, was ich meine?
So
das zehnte Mal im gleichen Abend in der Club, so einfach wie es funktioniert.
Ja,
so das
ja,
meine ich.
Ja, ja. Oder der hört sich ohne mein Team.
Ja,
ja, es ist schwierig. Also ich mache immer wieder so, wie soll ich sagen, ich probiere eine Linie zu fahren und immer so wieder Ausflüge zu machen. Aber Generationenwechsel ist da. Also wenn ich die DMX spiele, und die Part, wie «Suck My Dick» kommt und ich die Lautstärke abnehme. Früher hat das immer funktioniert, so alle «Suck My Dick», weißt du, aber heutzutage so eins, zwei, so denkst du, scheiße, okay, ich gehe wieder rauf. Hat nicht funktioniert. Das ist, merkst schon, weißt du, es merkst schon. Aber ich versuche es, ja, es ist trotzdem spannend zu sehen, dass trotzdem jüngere Leute auch noch das alte Zeug feiern. Ich weiß nicht, ob das ganze Social-Media-Zeug halt, vielleicht auch TikTok vor allem, das wieder ein bisschen aufbringt. Ich kann das ehrlich gesagt nicht sagen. Aber ich probiere es immer wieder so ein bisschen, ja, eben Ausflüge zu machen, die Leute Knowledge bringen. Ja.
Ich meine, ich bin auch oft Gast bei Shows, wo dann du spielst. Und für mich dürfte es sogar noch mehr New Shit sein. So. Mhm. Noch mehr. Weil ich komme halt ein bisschen aus einer Generation, wo ich halt so, eben, Streaming, YouTube, das hat es alles nicht gegeben. Und dann gehst du halt an eine Party und wenn der DJ dann etwas auflegt, dann weißt du, oh krass, was ist das gewesen?
Ja, ja. Ich muss
herausfinden, wie das Lied heisst, wer das gerappt hat oder wer das gesungen
das
hat.
Das ist eben noch Mercy, dort würde ich mehr so Zeug spielen.
Ja. Ja.
Mein neues Zeug. Ich kann mich noch erinnern, ich habe dort das Lied von Tory Lanez gespielt. Das hat niemand gekannt, die sind alle so auf der Bühne gewesen und gedacht, was macht er jetzt? Und zwei, drei Wochen später war es nicht gewesen. Und dann haben sie nur noch das Lied gewählt. Und dann denke ich so, eben, weißt du, so. Ja. Ja.
Und würdest du auch sagen, dass so vor allem deutschsprachige Rap-Hip-Hop sehr viel mehr Präsenz in den Club?
Ja.
Früher null.
Null.
Ist auch nicht wirklich oder wenig bis gar keine clubtaugliche Musik existent gewesen im Deutsch-Rap-Bereich. Ja. Oder heutzutage ist sogar Schweizer Rap eigentlich, wo ja, mega gut funktioniert.
Funktioniert.
Ganz genau. Also absolut.
Ja. Auch Stereolux. Habe ich auch schon gespielt. Voll geil. Es kommt voll geil an. Also wirklich, es ist. Ich sage eben Spotify, auch wenn es negative Aspekte hat, sei Dank, hat es auch positive Sachen gebracht. Eben vielleicht eben das Deutsch-Rap-Zeug oder das Schweizer Rap-Zeug. Ja, also eben, ich kann mich erinnern, früher habe ich viel.
Aber, sorry, wenn ich dich unterbreche, hast du nicht auch das Gefühl, dass einfach vielleicht auch die Schweiz endlich mal das geschafft hat, auf die Schiene aufzuspringen, in dem Sinn Deutschland und ich sage jetzt Anführungs- und Schlusszeichen, Ami-taugliche Musik zu machen, auch von der Qualität her, oder auch einfach, wo den Leuten bockt, so, auch so einen Zeitnerv treffen, wie Pronto
safe,
oder Serioluchs oder Locontrini mit
Jürgen. Ja, safe. Also es ist viel moderner geworden. Aber ich sage vielleicht auch Producer sei Dank, weil viele Produzenten produzieren für Amis und dann auch für Schweizer Rap oder Deutsch Rap. Und durch das wahrscheinlich haben sie auch so den frischen Wind reingebracht. Ich weiß nicht, das ist so vielleicht mein Aspekt. So.
Ich finde, das ist eigentlich eine mega gute Überleitung. Also ich würde auch sagen, dass so in den letzten, letzten 5-6 Jahren hat es zum Glück angefangen, dass die Producer endlich auch das Spotlight bekommen, die sie verdient haben. Ja. Ich meine, du hast vorhin Scott Hodge und so erwähnt. Ich meine, klar, die haben Legendenstatus. Es ist viel Musik rausgekommen, wo halt der Producer relativ egal war. Eben, wenn man sich ein bisschen mehr mit den Sachen auseinandergesetzt hat, also gerade so im deutschsprachigen Bereich, so Producer, ey, schau mal, so günstig wie möglich. Ey, komm, mach mir doch trotzdem den Beat für 100 Euro. Komm,
ja, ja, ja.
So, es wird gefälscht, so, es wird eigentlich gar nicht anerkannt, was der Producer eigentlich schafft und macht. Und ich würde schon sagen, dass mit der musikalischen Entwicklung im letzten Jahrzehnt eigentlich so der Producer genauso wichtig ist wie der Rapper selber.
Ja, ja, ja.
Und man definitiv hat ja doch heutzutage die ein oder andere Producer, die sogar vom Status her grösser sind, ja, als ja, ja, der Rapper selber.
Safe, safe. Ja, 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 ja.
Ich finde es auch sogar vielleicht wichtiger als der Rapper, der Producer, heutzutage.
Ja, ja.
Weil was, eben, ich meine, was im Studio fängst alles, kannst du rausholen, das ist geisteskrank.
Beat so macht viel aus. Also ich finde, Beat
extrem, habe ich gerade sagen. Also ich glaube schon, dass der Producer sogar eigentlich so den Takt komplett vorgibt. Ja. Oder? Ich meine, es wird auch komplett anders aufgenommen. Jetzt geht ein Artist, ein Rapper oder ein Sänger ins Studio und es geht erst weiter, wenn der Producer den nächsten Schritt eigentlich einleitet. Oder? Und ist eigentlich komplett gibt den Ton komplett an. Oder?
Das auf jeden Fall. Ich denke dann eben auch oft, dass so der Producer eigentlich schon, der hat ja zum Teil den Song schon voll im Kopf, so wie er soll tönen, wie er soll rappen. Er hat einfach dann vielleicht in dem Sinn die Stimmfarbe nicht dazu, dass der Track dann so kommt. Aber du stellst dir ja wahrscheinlich schon vor, wenn einer zu dir ins Studio kommt, wenn du schon mal gehört hast, was rappt er, wie wird es gerappt.
Yeah.
Also die konkrete Vorstellung ist ja schon da, so vom Producer.
Yeah.
Darum denke ich so, ja, ist heutzutage der Posten, der A und so, so.
Ja, ja, also Producer, also ich finde es sehr wichtig. Also eben, wie du sagst, die sind ziemlich im Hintergrund gewesen. Klar, in der Ära, eben so 2000, Timberland, Scott Storch und all die Zeug, also weißt du, die sind schon aktiv gewesen, aber die haben auch viel Geld verlangt, weißt du. Aber dann hat es eine Zeit gegeben, wo es wirklich, wo Produzenten viel im Hintergrund gewesen sind.
Ja, und auch nicht gewertschätzt. Also das,
ja,
das
genau, muss man auch noch genau, sagen. Genau, also. Genau. Aber heutzutage, eben, du siehst, die ganzen Producer, die haben 200.000, 300.000, 400.000 Follower auf Instagram. Ja, und
die sind jetzt Stars.
Die sind Stars, so, weißt du? Eben Murder zum Beispiel in Amerika, das ist krank, oder? Ja, es ist eben.
Also gibt es dann auch gewisse Producer, mit denen du, die vielleicht ein bisschen grösser sind, mit denen du auch einen Kontakt pflegst oder wo du schon mal gewisse Sachen zugeschickt hast? Ich meine, vielleicht auch für die Leute, gerade in Amerika passiert ja ein Beat, es haben ganz viele Leute die Finger im Spiel. Sei es einer, der zum Beispiel nur Drums macht, einer macht Melodien.
Genau.
Gibt es Leute, mit denen du da auch ein bisschen im Austausch bist oder auch so gewisse Sachen mitgewirkt hast?
Moment, gar nicht. Also ich und der Kollege, ich weiß, eben der Ömer, wir haben ja auch einen Namen zusammen, also wir sind auch ein Team, Em und Rose, weiß nicht.
Schaut auch dann Rose an der Stelle?
Ja, voll. Wir machen auch zusammen viele Sachen, aber ich auch alleine so. Wir versuchen auch viele Beatpacks rauszuschicken. Aber ich selber habe mal Beats auf Frido geschickt, wo der Frido ist ja voll big in game im Moment, also der lebt auch in London und lebt auch von der Musik, voll geil. Und schätze auch, dass ich mit ihm auf Kontakt habe.
Muss man vielleicht rasch sagen, Frido an der Stelle ist der, der Lush Life von Sarah Larsson produziert hat, für die, die gar nicht wissen,
wer das Klicks ist. Auf YouTube,
genau, das ist ein schwedisches Fernsehregie, das kleine Land in den Flügel und Doku über ihn trägt.
Schon krass, ja. Nein, ich habe ihm ein paar Beats geschickt und er hat es voll gefühlt und er hat dann ein paar Hi-Hats, ein paar Snares geändert, aber Melodien, also Samples und so, sind alle gleich geblieben. Und die sind tatsächlich auch beim Mastered im Studio, DJ Mastered, das ist so 2014, 15, Chris Brown, Tiger,
sehr krass,
sehr krasse Zeit, sind bei ihm gelandet. Leider noch nicht gehört so, aber ja, auch als ich so 2014 Beats gemacht habe, auch mit einem Deutschrapper, nicht direkt mit einem Produzenten, aber mit einem Deutschrapper Kontakt gehabt. Beat sehr gefallen, sogar aufgenommen, aber nie etwas gehört. Schweizrap, ja, hat es auch ein paar gegeben, aber ist egal.
Ja, das ist eben zu dem deutschen Rapper. Ich glaube, wir sind mal im Coiffeur gewesen. Ich, reingelaufen, du bist im Haarschnitt im Galit.
Ja, ja.
Du hast mir das eben erzählt, haben wir das ganz kurz, wie läuft es mit der Musik, dies, das, ja. Und hast du eben erzählt, ja, ist momentan ein relativ namhafter deutscher Rapper, ja. So am Start, was du schicken.
Ja.
Und danach hast du dann aber eben ein Titel später, wo wir uns dann wieder mal gesehen haben, hast du wieder gesagt, hast du nichts mehr gehört. So. Ja. Und dann dort ist mir dann wieder in den Sinn gekommen, oder so immer noch stetig der Hunger, so, du bist immer so knapp davor, so
ab,
mit einem Fuß schon wieder Tür,
ja.
Und dann aber doch wieder, ist wieder genau, ein Schritt zurück. So.
Genau.
Und dann habe ich schon ein paar Mal gedacht, so, hey, wie viele andere hätten so den Abfuck und würden einfach sagen, hey, nein, scheiße, jetzt lass ich. Aber du hast doch immer wieder so Punkte, wo man sagt, eben, einerseits landet es beim Frido, der hat seine Kontakte. Also du hast immer doch noch irgendwo ein Seil oder so etwas, wo du dich dran heben kannst, wo du im Hinterkopf hast, so, mal, irgendwann kommt meine Zeit. Irgendwann.
Ja, ich einfach sage, irgendwann
Geduld.
Geduld ist so, ja. Wie soll ich sagen? Ich bin wirklich auch kurz davor, auch aufzuhören nach so vielen Schlägen. Weißt, also, es ist wirklich nicht einfach.
Eben, das glaube ich sofort.
Ja, weil du bist kurz davor, du hast so Hoffnung und denkst, jetzt klappt es. Mhm. Jetzt klappt es, Mann, jetzt klappt es, aber nein,
fuck. Denkst du, so soll ich gerade Kündigung schreiben? Ich lebe jetzt nur noch von der Musik.
Ja, aber ich habe aus dem gelernt, so, ich mache mir gar keine Hoffnungen mehr. Egal, was es ist, also bis ich es noch nicht höre, auf Spotify oder was auch immer. Bis dann freue ich mich nicht.
Ja.
Und aus dem muss ich müssen lernen. So, ja.
Aber es sind gerade auch so Punkte, wenn du siehst, dass so ein Frido schafft der Durchbruch, sind das auch wieder Motivationssachen,
ja, ja,
für dich
gesehen?
Und du kannst, wo du gewusst hast, man kann es eben doch schaffen.
Ja.
So,
das ist und das geilste Kompliment, so, er ist halt auf den Frido gekommen. Ist, wo genau der Durchbruch gekommen ist, bin ich. Ich weiß gar nicht.
Das war so. Bei Crow, gewesen, oder? Traum. Ist das bei dort?
Ja, oder noch vorher? Nein, noch vorher hat er schon für Farid Bang und so.
Stimmt,
hat er schon Beats gemacht und so. Und dort bin ich bei ihm im Studio gewesen, und habe ich ihm auch Beats gezeigt. Und er hat mir gesagt, hey, mach weiter. In dem Alter habe ich noch nicht so krasse Beats gemacht. Und dann habe ich schon gewusst, okay, geil, ich muss weitermachen. Ja. Ja.
Geil. Ganz, ganz geil.
Ich bin ja ein paar Mal schon bei dir jetzt Besuch im Studio, im Nühe. Und dann hast du mir viele Sachen vorgespielt. Sachen, die du einfach mal produziert hast, wo noch keiner dran ist. Und Sachen, wo Leute gerade momentan mit am Arbeiten sind.
Mhm.
Und ich finde sogar, dass die Leute, die jetzt Sachen von dir aussuchen, wo sie dann auch mit arbeiten, nicht unbedingt die krassesten Sachen von dir sind.
Mhm.
Hast du da oft so...
Ja, ja.
Moment, wo du so in der Arbeitsphase, wo du sagst, okay, ich habe eigentlich ein krasses Brett am Start, aber die Leute ticken dann trotzdem die Beats, wo du sagst, okay, ist eigentlich gar nicht das, was ich jetzt voll, wo ich jetzt von mir voll krass überzeugt bin. Ist so das,
ja, kommt das oft so. Vor? Ich habe von vielen Produzenten gehört, die Beatpacks rausgeschickt haben, die gar nicht eigentlich so ihr Style sind oder nicht geil gefunden haben und aber trotzdem die Beats gepickt worden sind. Es ist leider, also ich weiß nicht.
Aber was könnte das liegen?
Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Manchmal triffst du den Vibe von dem Rapper nicht. Ich weiß wirklich nicht. Aber umso mehr finde ich halt wirklich Sessions vor Ort mit Rapper geil.
Das wäre gerade das Nächste, was ich auch fragen wollte. Ich habe so den Trend mir so gesehen, dass halt früher viele Beatpacks rausgeschickt.
Ja, ja. Ja, ja.
Und jetzt ist die Producer-Handschrift irgendwie viel, viel wichtiger. Schaffst du in dem Fall auch lieber mit Leuten vor Ort und erschaffst von Grund auf das Produkt und das Musikalische, statt einfach so random Leute Beatpacks schicken?
Also ich und immer manchmal, eben, wenn wir Rapper im Studio haben oder so, fragen wir, was willst du für eine Richtung kommen? Vielleicht haben wir dann schon etwas, sagen wir, weißt du, wir haben wirklich unübertrieben 5, 6, 100 Projekte, die nicht fertig sind. Und sonst ich auf meinem Laptop, er auf seinem Laptop, wo er nicht. Also, und dann wissen wir, welche Richtung vielleicht er geht, und dann haben wir dort schon Sachen eingespielt und aus dem bauen wir dann weiter. Oder er sagt, ja, ich habe ein Lied gehört oder ein Sample und aus dem bauen wir dann etwas. Es ist immer unterschiedlich so. Ja.
Aber wie läuft jetzt das? Du sagst, machst lieber Musik von Grund auf im Studio, Session. Meine Zusammenarbeit mit jedem oder jeder funktioniert auch nicht von Grund auf. Triffst du dich im Vorab mit denen? Besprichst du das in so einem Kavi oder bereits vorher im Studio, so, hey, was haben die in Aussicht? Zeigst du ihnen mal so klar, was du an was am Arbeiten bist oder was du geschafft hast? Wie kann man sich das vorstellen? Wie entsteht die Zusammenarbeit, bis dann wirklich der Moment kommt, wo du mit ihnen in einer Session sitzt und von dir aus auch sagst, mal für die nehme ich mir jetzt Zeit? Weil eben, du bist auch noch 100% am Arbeiten, Familie.
Ja, also ich muss sagen, es ist nicht immer 100% alles gut. gut, was ich feiere, was wenn die Rapper kennen. So. Aber wir machen es halt einfach, weil, soll ich sagen, wir müssen auch unser Equipment zahlen, wir müssen auch unsere Miete zahlen. So. Aber es gibt trotzdem, eben, sie schicken uns Sachen und dann wissen wir, in welche Richtung das es geht. Und dann ist es meistens noch Mund-zu-Mund-Propaganda, hey, bei dem kannst du aufnehmen im Studio. Und dann, eben, es ist nicht immer Sessions, sondern sie haben auch mit eigenen Beats und sie nehmen bei uns einfach im Studio auf. Aber es hat viele Rapper, die man dann fühlt und dann sagt er uns vielleicht im Voraus mit einer Instagram-Nachricht, so hey, die Richtung wird die aufnehmen, die Beats. Oder wir schicken ein paar Beats und er findet etwas geil. Also es ist immer unterschiedlich. Ich kann nicht genau der 0815-Standard-Ding sagen.
Wie oft hat dich jemand da geschrieben, ey, machst du mir so ein Beat wie Drake? So.
Nicht wie Drake, sondern so ein Mix von Drake und also Drake und 50 Cent, weißt du, gar kein Zusammenhang. So. Ja, voll.
Aber was brauchst du, damit du einen Rapper dope findest? Oder eine Rapperin? Also, dass du kannst sagen, das ist geil.
Oh, das macht authentisch, einen Rapper aus. Authentisch so, sicher. Es muss. Er muss können vor das Mic steppen und auch vor rappen. Es ist wirklich einfach gesagt, aber die Leute. Wir hatten schon Leute, gehabt, die sind in die Puff und hatten einen Text gehabt, und dann ist der Beat losgegangen und dann nicht gewusst, wo einsetzen, nicht gewusst, was vier Takte sind, nicht gewusst, was das Metronom ist. Also weißt du, so Sachen, das ist schon schwierig. Ja? Und dann sind wir auch selber, also der Hömer ist auch so selber in die Puff gestanden, hat vorgerappt, wie es muss gehen, so, ey, du musst es so machen, oder,
okay.
Oder die Hook so mit Autotune so versucht, ey, in diesem Key musst du so, also es ist, ja, es ist, wie soll ich sagen, es ist nicht immer schön. Es ist nicht immer schön, aber eben, wie gesagt, wir müssen auch ein Geld reinholen. Und, ja. Aber natürlich wäre der Traum schon, dass wir noch mit Künstlern zusammenarbeiten, die halt geil sind.
Das heißt, ja. Gut. Ja. Und momentan, was sind so Leute, die, wenn man fragen darf, oder wenn du sagen darfst, wo du jetzt gerade im Studio so hast, oder wo kannst du sagen, mal das feiere ich voll, das Ergebnis, oder auf eine Arbeit, wo du besonders stolz bist? So.
Das geht überlegen, also. Krass, also sagen wir erfolgmässig, wo Wellen gemacht hat, ist der Katir. Er ist ein tamilischer Rapper. Er ist von Chur und rappt tamilisch. Und er hat irgendwie einen Song gemacht, halt relativ politisch. Und er hat in dieser Szene viel Wirbel gesorgt. So. Und es ist ein bisschen andere Richtung gegangen, so wie man gedacht hat, aber ja. Das habe ich, wie soll ich sagen, noch ein spannend gefunden, mal etwas anderes. So. Aber momentan, soll ich sagen, es gibt noch einen deutschen Künstler, der auch noch Potenzial hat. Es ist nicht so das Teil, das ich produziere eigentlich, aber ich finde es immer noch geil, so ab und zu Ausflüge machen. Eben, es ist so mehr popmäßig.
Okay.
Einer aus Deutschland, den heisst er. Der hat auch den Ömer ins Boot geholt. Finde ich auch noch spannend, der hat noch eine spezielle Stimme. So. Ja, aber sonst so jetzt irgendetwas Spezielles, wo ich sage, aber voll geil, wo ich voll könnte, dahinter stehe, 100%, voll geil, gibt es nicht so.
Okay. Und was ist jetzt dir wichtig, wenn du selber Musik konsumierst? Also, kann man sich das vorstellen, jetzt als Produzent? Ist der Textinhalt wichtig oder muss es geil knallen? Oder schaust du sowieso zuerst mal auf den Beat? So.
Oh, es ist schon schwierig, je nach Mut. Also es ist... wie soll ich sagen, ich so richtig Musik hören mit Kopfhörer alleine, habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ich bin wirklich.
Also, du bist auch nicht so einer, der eine Platte aufleitet oder so und einfach mal für sich so
genießen. Nein, also, das habe ich schon gemacht, aber jetzt schon lange nicht mehr. Erstens wegen der Zeit nicht, also, und zweitens eben wegen dem Auflegen. Ich suche halt wirklich immer neuen Sound. Aber was es braucht, ist sicher mal der Vibe muss stimmen. Aber ich höre nicht nur Hip-Hop-Trap, also ich höre viel Afro-Zeug. Ich höre auch, es kann auch ab und zu, wie soll ich sagen, das ganze Machine Gun Kelly-Zeug. Eben, ich weiß gar nicht.
Also so jetzt Tickets to My Downfall-mäßig, Mainstream Sell Out, das Pop-Punk-mäßig?
Ja, genau.
Das ältere, mit Hotel Diablo, so der
Style. Nein, das
neue mit Travis Barker.
Ja, genau, das finde ich sogar. Ich höre wirklich, eigentlich, ich mache immer wieder Ausflüge, auch ihn zum Inspiration holen, zum Produzieren. Oder? Und ja, eben am Piano ein Jahr im Schirm gehabt, das finde ich auch geil. Eben auch Techno House. Ich habe auch House produziert noch, mit dem Luca zusammen als Kill & Capital.
Ah, stimmt, ja. Hat es auch Partyreihe
gegeben. Genau. Ja. Also ich kann dir nicht sagen, was ich genau höre, aber eben, ich inspiriere mich viel. Aber schon überwiegend halt Hip-Hop-Trap. Mhm. So.
Und jetzt, du hast so gesagt, eben, dein Vater hat dir ja auch Musik mit auf den Weg gegeben, ja, zu Michael Jackson. Mhm. Wie machst du es bei deinen Kindern? Schaust du auch so, dass sie so...
Ja,
oder
ja,
du schaust, ja, was, ja, los ist, was konsumierst, ja, mit ihnen? Ja. Was willst du noch mit auf den Weg? Ist dir das ein grosses,
ja, Anliegen? Ja, das finde ich wichtig. Ich finde es wirklich wichtig. So, ich kann... Also mein Sohn ist noch zu jung, er ist erst 3. Aber das erste Mal so Kopf nickt hat er mit 1,5 und es war tatsächlich auf Innenclub 50 Cent. Das habe ich richtig gefühlt.
Proud Daddy Moment.
Ja, so voll so. Wir sind im Auto und ich habe das Laufen verloren und ich habe nur so überlegt, bitte nicht so. Und er ist so dort. Ich so, geil, weißt du, so, wirklich geil. Aber die Tochter, muss ich sagen, sie ist schon mit 12 Monaten so, schon dort, wenn die Musik läuft, so mit dem Kopf. Ja, aber ich schaue schon, dass das so, wie soll ich sagen, so Zeug, die ich gehört habe, auch hören. Ja,
ja, also mega cool, dass du jetzt das in den Raum geworfen hast. Ich habe mir auch Gedanken diesbezüglich gemacht. Und so, ich habe kein Kind, so, sieht vorher mal auch noch nicht danach aus, aber so, ich habe mir auch gedacht, so, hätte ich ein Kind, so, ich würde dem B.I.G., ich würde dem Wu-Tang loslassen oder ihre bis ins Viert, so, ist mir scheißegal. Ja, ja.
Das finde ich wirklich wichtig.
So. Das habe ich mir eben auch schon gedacht. So, weißt, sollte ich einmal in so Kinder haben, Mädchen, Bub, egal, jegliche Instrumente in der knallen, machen, ja, ja, Musik, ja, ja, hören, ja, Musik, machen,
also, ich habe meinen Sohn auch schon mit ins Studio mitgenommen. Gitarre hat er, Keyboard haben tun, Trommeln, hast einfach so
einfach machen.
Einfach machen so.
Ich glaube, ich wäre da so, so wie ein Vater, der früher Fußball gespielt hat und eine Karriere, ja, nicht, ja, können funktionieren, ja, so, ey, voll, ja, so richtig so mit dem Zuballen.
Tönz haben tun, so, probier so.
Ja, ja. Wäre der harte Schlag, wenn es so gar nichts für ihn ist. So.
Musik
an sich.
Musst mit dem Leben so.
Musst mit dem Leben, klar. Ja. Klar. Also, noch ganz kurz geschehen, wir haben wegen Producer, du hast jetzt gesagt, eben, Sachen aufgenommen, wo du selber eben nicht wirklich ganz dahinter stehst oder dir gefällt. Vielleicht einfach auch, um das relativieren, bedeutet ja nicht, dass du die Leute schlecht findest.
Nein, gar nicht.
Ich meine, es ist ja gleich eine Dienstleistung, ja, am Ende, ja, safe, vom Tag. Safe, und wenn jetzt natürlich ein Artist kommt und sagt, hey, look, mein Vibe ist jetzt das ist mein Style. Und dann kannst du natürlich ihm sagen, hey, look, ich würde vielleicht das probieren oder wäre das vielleicht
eine Option?
Und das hast du bestimmt auch viel gehabt. Einfach zum noch geschwind relativieren, bedeutet ja nicht, hey, look, ich finde die Leute scheiße, einfach das nochmal geschwind.
So nicht negativ.
Voll.
Safe. Gut, dass du es sagst, hat vielleicht klein auch.
Anders stehen jetzt gerade voll. Das ist, glaube ich, noch wichtig zu sagen. Es ist eine Dienstleistung, wenn jetzt jemand halt das anders will, oder dann.
Also, wie soll ich sagen, unser Traum ist schon, also mein Traum vor allem auch, dass ich mit Künstlern arbeite, die ich geil finde. Oder,
oder halt wo auf der gleichen Wellenlänge, was so das Musikalische betrifft.
Genau.
Was wäre denn momentan gerade zu deinen Traumkünstler oder deine Traumkünstlerin, mit der kannst du zusammenarbeiten? Nehmen wir es jetzt mal einfach schweizweit, deutschlandweit.
Schweizweit?
Ja, also einfach mal so Schweiz, Deutschland,
Schweiz, minus noch Frankreich. Schweiz pronto. Dem habe ich auch schon Beats geschickt. Wir waren auch schon am Schreiben.
Krass.
Ja, geil. Also er ist ja im Club auftreten und so haben wir auch connected. Ja. Deutschrap, also boah, es gibt momentan schon ein paar, die ich feiere, so, also Kalim finde ich auch geil im Moment, so der Vibe von den Beats finde ich geil, so Reezy natürlich, ist auch so der
Style. Er macht auch Beats und Rap,
genau,
ne?
Das
so
finde ich auch, genau, voll geil. Ja, das sind so momentan, wo ich so aus dem Dings kann sagen, aber es gibt natürlich, also ich sage, wenn ein Katar kommt, sage ich nicht nein, weißt du, so, es ist so eine Legende, weißt du, oder ein Hafti kommt, safe, weißt du? Ja. Also so Schweiz-Deutschrap, Schweiz-Deutschrap, ja. Safe.
Und eben, da du auch wirklich ein Hip-Hop-Fan bist, so, was ist so deine Meinung ein bisschen, wie jetzt heutzutage, wir haben es eben gerade in der letzten Folge von unserem Podcast, ziehen Sie sich rein, angesprochen, so, oder mal angeschnitten, ich glaube, vielleicht ist es mal eine ganze Folge ein bisschen wert, über das zu sprechen. So, die momentane Entwicklung, die das Ganze genommen hat. Ich meine, du hast wirklich Artists, die zwar schon Alben bringen, das Ganze in sehr vielen kleinen Tracks aufteilt wird. Es gibt immer weniger einen roten Faden, es gibt immer weniger ein Gesamtprojekt.
Genau,
so. Es sind ganz viele Ziegelsteine, aber das Haus ist irgendwie nicht trotzdem wackelig, wenn man es jetzt so sinnbildlich will sprechen. Wie findest du das? Oder halt auch gerade so das ganze Musikalische wird irgendwie meiner Meinung nach bisschen weniger und es verschiebt sich alles businesstechnisch in anderen Sachen. Sei es jetzt sei es in Klamottensachen oder halt auch wirklich viele Lebensmittel, die es heutzutage tatsächlich Eistee, Kaugummi, Pizzas. Wie findest du das? Kannst du mit dem Leben oder wie gut kannst du mit dem Leben und was ist so ein bisschen deine Meinung, wo das Ganze hinführt?
Also ich sage, das ist halt der negative Aspekt von Streaming. Weil du kannst, früher hast du ein Album müssen kaufen, weißt du, und dann hast du es durchgelassen. Und darum hat es auch ein Bild müssen geben, wie soll ich sagen. Also du hast eben den roten Faden müssen bringen, sonst ist das Album nicht gut gewesen. Und jetzt kannst du einfach skippen, ich verwünsche mich selber auch. Also Gott, wenn am Freitag hat die Nase ein Album gebracht, ich einfach durchskippe, so, weil ich keine Zeit habe. Ah, das Lied, okay, nein. Ich verwünsche mich selber auch, oder? Und ich... Es ist, wie soll ich sagen, auch Streaming zahlt, wie soll ich sagen, nicht wahnsinnig gut, aber ja.
Es funktioniert nicht mehr nur noch durch gute Musik.
Genau,
man braucht die Side-Business.
Genau, gut, es braucht auch gute Konzerte, aber wie soll ich sagen, ich bin... Also Konzerte, wie soll ich sagen, von den neuen Künstlerkonzerten finde ich nicht mehr geil. Es geht nur noch um Hospiz, nur noch um Bam Bam. Ja, es ist, wie soll ich sagen, schwierig. Ich verstehe es. Eben, ich finde es auch, es hat auch ein paar geile Moves gegeben, wie soll ich sagen. So was eben so gibt, wie soll ich sagen, Kleider und so. Aber es ist auch viel Müll, ja.
Es ist ja gerade so das letzte Konzert, das du besucht hast. Weißt du das noch? So vom
50 bin ich gsi.
50?
50 bin ich gsi, ja. Das war Hammer, weil ich bin im 2012 auch gsi. Ja. Also mit G-Unit, wo es gsi sind. Dort war weniger geil gsi als das Mal. Klar, ich habe Lloyd Banks natürlich vermisst. So. Aber ja, es war geil. Ja. Aber ich hatte auch geilere Konzerte, aber es war dann nicht Hip-Hop, gewesen, sondern R&B und so.
Okay. Ja. Und welcher Künstler oder welche Künstlerin würdest du noch sehen?
Ich habe ihn verpasst, Kendrick
leider. Kendrick, ja. Okay.
Das war nein, es hat zeitlich nicht passt. Ja, Kendrick ist sicher so. Was ich noch würde gerne sehen, J. Cole natürlich, würde auch noch gerne sehen. So. Ja, das sind so die zwei, die mir so durch den Kopf gehen. Nein, das habe ich jetzt vergessen. Aber ich glaube nicht, dass der ein Konzert so in der Schweiz machen würde. Müsste schon auf Amerika.
Ja, Dings ist gesehen, Watch the Throne Tour.
Ja, dort bin ich nicht gewesen. Leider. Nein, also der habe ich leider... Hast du live gesehen?
Leider nicht. Ich habe einen Kollegen, der in London war. Ist
gut gewesen?
Ja, voll geschwärmt. Gut, ich glaube, wenn du halt so Fan bist, dass du an ein Konzert von ihm gehst, so, dass du dann zurückkommst und sagst, es war nicht geil gewesen, muss da schon recht etwas schief gelaufen sein.
Ja.
Ja. Aber gut, persönlich, Watch the Throne, ich muss ehrlich sagen, viele sagen, das ist so, feiern es am meisten so von ihm, mit Jay-Z zusammen.
Nein.
Ich nicht.
Nein. Du auch nicht, oder? Es war ein geiler Move gewesen. Es hat ein paar geile Lieder gegeben, also Niggas in Paris und so natürlich, aber...
Welches findest du sein bestes Album? Oder auch du, Fred, das stärkste Jay-Z-Album?
Kanye.
Ah, Kanye, mein Gott, sorry.
Ich bin so zwischen 808 und Heartbreaks und College Dropout. College Dropout bin ich so zu wenig dabei gewesen. Aber ey, du in den Heartbreaks ist schon...
Safe, halt ich auch. Beste Album, ich schwöre. Nein, Hammer. Hammer.
Safe.
College Dropout war sehr wegweisend, aber...
Ich bin
nicht live dabei, weil ich zu jung war.
Wir sind zu jung, ja.
Aber anders krasse Sachen passiert auf dem Album.
Ja, ja.
Aber ich würde sagen, ey, du in den Heartbreaks. Mhm. Ja.
Aber wenn ich das richtig verstehe, Elmir, du bist im Fall eher mit Ami-Rap gross geworden.
Ja, ja.
Deutsch-Rap bist du erst später gekommen.
So. Deutsch-Rap, ich
sehe... Nicht so, dass du mit Sido, Bushido oder Kool Savas... Das hast du schon auch gefeiert.
Mal. Also ich bin, wie soll ich sagen, ich habe einen Kollegen in der Schule. Ich habe in der ersten Säge angefangen, CDs zu ticken. Da bin ich auch ins DJs-Business gekommen. Also ich habe... Ja, es ist eigentlich fast traurig, aber LimeWire gehabt und ich habe... viele Songs gekannt, runtergeladen, CD-Brands und auf dem Schulhof tickt so. Und so dann halt Leute kennengelernt. wo dann haben wir halt auch, wie soll ich sagen, Listen gemacht haben, was auf der CDs haben wollen. Und so bin ich dann auch...
Hast du mal ein Problem bekommen, die Sorge?
Nein, nee. Nein. Also viel Viren auf dem PC. Ja,
gut, das, ja.
Das hatte ich. Ja, aber sonst eigentlich nein, Probleme habe ich nicht gehabt. Ja, wie soll ich sagen, Hustler war. Ich meine, in der ersten Säge hast du kein Geld gehabt. 10 Stutz pro CD ist geil gewesen.
Du hast dir so das Geld verdient, um wieder andere CDs zu kaufen, die von ja, Künstlerinnen voll. Und Künstlern
abgeführt haben. Ja, also so, ja, die ich gefeiert habe. Ja. So, das Zeug, das ich einfach gehört habe, natürlich aber gerade. Das ist eigentlich traurig so. Aber dann, als ich dann wirklich angefangen habe auflegen, habe ich jetzt wirklich das Zeug auch müssen kaufen, weil Qualität natürlich brauchst beim Auflegen. Oder? Und ja, das ist so. Eben dann, also ich glaube, der erste, also schon Bushido Sido, aber der erste, der mich geflasht hat, ist eigentlich so, ich weiß nicht, kennst du Favorite? Mit Kollegen
noch zusammen. Favorite, Selfmade Records, ja. Genau. Ein Künstler, der leider mit den letzten Jahren komplett den Vogel abgeschossen hat.
Ja, also
sehr viel Drogenproblem, ganz komische Exzesse.
Und nachher nicht mehr verfolgt. So.
Mega. Sehr talentierter Rapper.
Ja, lustig.
Er ist einer von den Erste war, der sich selber nicht so ernst genommen hat
ja.
Und durch das extrem krasse musikalische Sachen machen.
Genau.
Ich bin nicht der grösste Fan, aber Talent war voll da, ja. Aber ein verbrannter Stern.
Genau. Und eben durch das bin ich dann auch in die deutsche Producer-Szene gekommen, bei Rispo, weiss nicht, ob ich das sage. Der hat auch viel Bushido-Zeug gemacht. Ja, und dann hat sich es halt entwickelt, Deutschrap. Ja, das ist dann immer meine Zeug gekommen, dann mein erstes Deutschrap-Lied, das ich tatsächlich gespielt habe, auch, ist, glaube ich, Jobs ist nicht der Wow war. So.
Ja, übertriebene Hit ja. Natürlich. Ja.
Das, also Hafti hat alles.
Ich habe das letzte wieder gelesen und sagen, es ist so geil. Weil einfach, was da für eine Energie so überkommt.
Ja, aber
so
weißt du, es ist krass. So, Hafti versteht nicht viel. So, es kann viele Kollegen im Umkreis, die verstehen nicht.
Sowas. Ja, aber es sind, ich glaube, allein im Track Jobs wissen wir, der Babo ist ja etwa 6 verschiedene Sprachen.
Ja, aber so. Nein, nicht verstehen quasi vom Rapper, sondern sein Rap, ja, zum Movement, haben sie nicht verstanden. Okay. Und ich, ein Kollege hat Deutschrap komplett revolutioniert. So. Ja.
Ja, also das ist natürlich ein riesiges Thema. Sehr einflussreicher Künstler gewesen, wenn man jetzt so sagt, wenn man das ein bisschen in Ehren abteilt, so ist es eine Zeit, wo jeder wie Bushido hat wollen, ja. Rapper aussehen und das Image haben. Und Haftbefehl hat so einen ähnlichen wie soll ich sagen, Move oder einen ähnlichen Lichtstrahl auf der Szene hinterlassen. Mhm. Einen bleibenden Eindruck. Ja, gibt es auf jeden Fall. Also ist halt schade, der Schlüssel für die grosse Masse war halt eigentlich, dass die Leute ihn eigentlich lustig gefunden haben.
Ja.
So, der Jabo, Babo. Mega. Aber das ist so krass Hip-Hop.
Ja, eben.
Und um das zu verstehen, eben.
Ich lebe da voll Hip-Hop. So.
Ich meine, wenn man so zurückdenkt an einen ODB, so, ja. Wo zum Teil auf den Tracks auf Heroin rumgeschreit hat. So. Ja. Aber so eine Ignoranz. Hip-Hop geht sehr Hand in Hand. Man muss ignorant sein. Also ich finde Ignoranz sehr etwas Wichtiges. Und der gibt halt harten Fuck. Und das ist schon etwas, was man schon verstehen muss, um es dann nicht lustig zu finden. Aber, ja.
Ja. Voll, das ist so.
Ja, dann, ich glaube, wir haben bald mal so unsere Zeit. So. Mhm. Wenn ich noch etwas fragen darf, das prägendste Album, was kommt da gerade in den Sinn? Das, was du auf und ab gepumpt hast.
Es gibt sehr viele geile Alben, aber eben, wenn ich so Jugendzeit geht Rich or Die Tryin. Schon das. Nein, was gibt's noch? Ja, eben, Kanye. 808. Heartbreaks. Ich kann mich nicht entscheiden, so ist schwierig.
Okay.
Ich denke wahrscheinlich auch so die Travis-Sachen, die sehr prägend sind.
Ah,
man muss es ein bisschen etappenweise vielleicht auch sehen, ist eine schwierige Frage. So.
Ja, nein, ich habe jetzt wirklich eigentlich nur Jugend gemeint. So Jugend, reden wir 13 bis 18.
Ja. Aber ja, Travis hat mich auch schon. Also eben gut, das Days Before the Rodeo war ein Mixtape. Also das hat mich, ja, vor allem im Producer, hat es mich wirklich in eine andere Richtung gebracht. Und ja, halt wirklich andere, ja, wie soll ich sagen, andere Drums verwenden. Weil das sind wirklich, wie soll ich sagen, also für mich sind Drums sehr wichtig, ich weiß nicht, beim Producen, weil meine Familie hat so eine Drummer-Geschichte.
Also wie bist du, kannst du nur mal ganz anders sagen, die Drummer-Geschichte in der Familie?
Ja, es ist so, der Dings, der Bruder von meinem Grossvater,
ja,
ist ein riesiger Drummer gewesen, so, und also bei uns in Serbien. Und mein Cousin ist auch immer noch dort, voll der Drummer, und durch das bin ich halt so klein ins Drummer gekommen. Ich habe nie aktiv eins gekauft, aber ich bin so angeguckt und habe direkt können spielen. So.
Okay.
Durch den ganzen, also natürlich nicht voll übertriebenes Zeug, aber das einfache Zeug können. Und leider habe ich es nie verfolgt, aber dafür kann ich es jetzt im Producer so wirklich anwenden. Und mir ist immer wichtig, so, dass Drums, wie soll ich sagen, wirklich
knallen.
So. So, ja. Und das ist halt bei Days Before the Rodeo so gewesen. Das ist wirklich, und ja, das ist so, ist prägend gewesen, wenn es so in dieser Mega. Zeit, ja. Ja, 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 safe. Das neue Zeug, wie soll ich sagen, ist dann, es ist halt wirklich klischeehaft, so Mainstream geworden, aber... Ja,
sehr Mainstream, und aber dann auch wiederum manchmal auch zu exotisch vielleicht auch,
ja,
so,
ja.
Weil irgendwann so nur noch so zu wirr ein, ja, bisschen manchmal, ja. Aber ja, Geschmackssache natürlich auch.
Ja.
Und eben, du hast gesagt, du hast immer sehr viel entdeckt und Künstler entdeckt, bevor es alle anderen gekannt haben. Hast du ein paar auf dem Schirm, wo du sagst, die findest du momentan krass ab, wo du eher denkst, fliegen noch unter dem Radar, und die können jetzt in den nächsten paar Monate oder Jahre vielleicht doch noch das ein oder andere Zeugs reissen.
Ja, weil ich meine, ich finde es schon krass beeindruckend, wenn einer kommt, so, hey, schau mal, ich kenne da einen Artist, so, oder auch wenn wir untereinander uns Sachen zuschicken, hey, das ist noch ein bisschen unter dem Radar, gerade letztens das Absilon-Zeug, das du geschickt hast.
Ja gut, aber Absilon, eben in der deutschen Szene ist er eben doch nicht mehr so unter dem Radar, aber halt jetzt auch in der Schweiz, jetzt ist jetzt gerade... Ja, da kommt glaube ich erst so klein, aber der wird sicher, ich glaube, der ist 22, 21, Absilon Köfte, so müsst ihr euch geben.
Müsst ihr euch geben, aber glaube ich, die meisten Release auch, glaube ich, dieses Jahr stattgefunden. Also ist schon sehr beeindruckend, wenn jemand kann sagen kann, hey, schau mal, er ist krass, und dann wird er auch, das ist schon krass beeindruckend. So.
Ja, also jetzt gerade im Moment kann ich nur einen sagen, aber ich denke nicht, dass er so big wie Travis oder Tory Lanez oder so wird. Aber also so Skeet von UK, ich weiß nicht, ob ich etwas sage, er macht so das neue R&B-Zeug. Also schon R&B, aber hat so mit dem Afro-Swing-Zeug. Ich glaube, der könnte noch big werden. So. Fühle ich auch.
Ja, perfekt. Also schau mal, ich glaube, wir könnten noch wirklich stundenlang weiter darüber reden. Also, und ich würde sagen, danke vielmal, dass du da gewesen bist.
Danke, hat mich
sehr, sehr, sehr gefreut.
Mich auch, Mann. Danke vielmal für die Einladung. Hat mich wirklich gefreut, Mann. Wirklich geil gewesen.
Und an dieser Stelle muss man auch mal ganz klar sagen, so das Intro und Outro, das ihr immer gehört, bevor die Folge losgeht, das hat übrigens auch Real mir für uns produziert. Also auch da mal ein grosses Dankeschön. Und wie gesagt, Mann.
Gerne, Mann.
Vielen, vielen Dank. Für die Zukunft nur das Beste.
Danke.
Und ich hoffe,
ich auch.
Einer, der so krass Hunger hat und so den Biss irgendwann... Ich hoffe, es geht echt durch die Decke und du kommst zu dem, wo du willst, Mann.
Dankeschön, danke vielmals, Jungs.
Ich wünsche dir. Ja, dann gehen wir raus, würde ich sagen. 8.038 Reto. Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal.